was vorher als gesellschaftliches Tabu galt und sie natürlich passenderweise auch gleich die dazugehörigen Produkte mit anbieten konnte. Feministische Ideen waren aber nicht so ihr Thema. Sie war als Hauptmann im Zweiten Weltkrieg in der Luftwaffe und überführte Kampfflugzeuge für die Nationalsozialisten an die Front. Und ihr Ehemann war auch bei der deutschen Luftwaffe und starb kurz vor Kriegsende. Sie floh dann 1945, kurz vor der Befreiung durch die Alliierten, mit einem Flugzeug und ihrem Kind aus Berlin nach Schleswig-Holstein, nach Flensburg, quasi wo sie sich da niederließ. Also ja, eine Nazi-Braut vielleicht, wenn man das so zusammenfassen kann. Als sie dann da auf dem Schleswig-Holstein, auf dem platten Land war, hörte sie dann, dass viele Frauen Angst hatten, in dieser unsicheren Nachkriegssituation schwanger zu werden. Also Verhütung war ein großes Thema, wie man an Verhütungsmittel rankommt in dieser Zeit und wie das gehen kann. Und sie war die Tochter einer Ärztin und wurde deshalb viel um Rat gefragt von den Frauen. Und sie druckte daraufhin die Ehehygiene-Broschüre Schrift X mit Verhütungstipps, also im Groben quasi dieses, was man heute als natürliche Familienplanung kennt, also dass man die fruchtbaren Tage errechnen kann und anhand des Cervixschleims den Eisprung quasi bestimmen kann. Und dieses druckte sie dann vielfach und versendete es als unaufgeforderte Werbung, das durfte man damals noch, mittels des Telefonbuches an alle deutsche Haushalte, die sie halt in diesem Telefonbuch finden konnte. Also Spam in heutiger Zeit. Genau, sie hatte super großen Erfolg damit, mit dieser Werbung für diese Broschüre, die sie halt verschickt hat, und hat dann innerhalb kürzester Zeit 200.000 Exemplare von dieser Broschüre verkauft. Ein großer Erfolg, wirtschaftlich lief das super. Dann startete sie auch mit dem Versandhandel, und zwar zunächst von Kondomen. Das hier ist so eine Werbung von 1950, also für Kondome, die sie damals verkauft hat. Und auch wichtiges Thema, wo sie auch super viel Produkte angeboten hat und auch Geld mitgemacht hat, ist Produkte für Erektionsstörungen, weil das quasi bei den traumatisierten Soldaten ein großes Thema war nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie trat dabei immer als Retterin der Ehe auf. Und trotzdem wurde sie von konservativen Personen sehr stark angefeindet und erhielt im Laufe der Zeit über 2000 Strafanzeigen, von denen allerdings nur einer stattgegeben wurde. Und auch wenn ihre Arbeit die patriarchale Struktur in Aufruhr versetzte, Beate Uhse wollte nicht an dieser Struktur rütteln. Sexualität wurde von ihr marktkonform aufbereitet und traf den Nerv der Zeit und auf eine wachsende Konsumfreude. Sie sah aber nach wie vor die Ehe zwischen Mann und Frau als einzigen Ort der Sexualität an. Und diese kannte auch nur eine Begehrensform, nämlich die heterosexuelle. Also das ist schon sehr konservativ, was sie machte. Trotzdem eröffnete sie 1962 den weltweit ersten Sexshop hier in Flensburg. Dort verkaufte sie Verhütungsmittel, Dessous, Bücher, Magazine und halt diese pharmazeutischen Präparate, hauptsächlich gegen Erektionsstörungen und sogenannte Stimulationsartikel. Das Ladengeschäft war in drei Räume unterteilt, Bücher, Waren und dann noch ein extra Raum für Gespräche, also für Beratungen, aber auch Fragen zum Versandhandel. Und die Motivation dazu, neben dem florierenden Versandhandel noch ein stationäres Ladengeschäft zu eröffnen, ergab sich aus der Nachfrage der Kundinnen nach persönlicher Beratung. Paradoxerweise waren aber jetzt diese Geschäftsräume oder das Ladengeschäft genau darauf ausgelegt, die Gespräche zu vermeiden. Und zwar waren die so aufgebaut wie ein moderner Selbstbedienungsladen. Also es war quasi, das war neu. Ich weiß nicht, vorher die Läden waren halt eher so Tante-Emma-Läden mit einem Tresen und die Waren waren dahinter. Und in diesem Laden ist es so ein neues Konzept, so ein Selbstbedienungsladen, dass quasi die Waren alle zugänglich, so wie wir es heute auch kennen im Laden, in Regalen sind, wo man einfach rangehen kann und sich was nehmen kann, ohne jetzt dem Verkaufspersonal zu fragen, wo XY ist oder ob man das haben kann. Und was auch besonders war an dem Geschäft, war, dass wir das, warte, hier seht, dass die Sachen in relativ neutralen Kartons verpackt waren und es vorne hier so eine kleine Beschreibung gab und da gab es eine Nummer. Das heißt, man konnte, wenn man eine Frage hatte, vorne zum Personal gehen und sagen, ich habe mal eine Frage zu Nummer 5 und musste nicht aussprechen, ich habe eine Frage zum riesengroßen XXL Analplug 5000 oder so. Genau, das heißt, also eigentlich wurde das Reden über die über Sexualität und Toys dadurch auch vermieden. Also das genau war halt eher darauf ausgelegt, dass man auch ohne Reden da was kaufen konnte und den Laden dann wieder verlassen konnte. Genau, hier seht ihr das auch nochmal mit den Nummern und den Beschriftungen. Im Laufe der 60er Jahre gab es dann weitere Filialen in Deutschland, zum Beispiel 1965 auch in Hamburg. Das hier ist das Geschäft in Hamburg. Ist immer auch schön Fachgeschäft für Ehehygiene. Da weiß man gleich, wer da erwünscht ist in diesem Laden und wer nicht. Zeitgleich entstand in den USA die sogenannte zweite Welle Feminismus. Und ich will euch die Entwicklung kurz erzählen, weil natürlich auch die politische Ausrichtung des Feminismus auch sich niederschlägt in der Gestaltung und Konzeption von den feministischen Sexshops. Und die zweite Welle Feminismus beschäftigt sich viel mit den Themenkomplexen Sexualität, sexuelle Identität, Erotik und Begehrensform und versucht da gesellschaftlich zu intervenieren und feministische Positionen zu entwickeln. Dabei wurde vor allem die Frage der Geschlechterverhältnisse und der Hierarchien untersucht. Und um sich gegen Bevormundung behaupten zu können, spielte die Aneignung von Wissen über den eigenen Körper und die Stärkung des sexuellen Selbstbewusstseins eine wesentliche Rolle. Ein Mittel dazu war zum Beispiel die vaginale Selbstuntersuchung. Das war eine wichtige Praxis, wo dann mittels eines Spekulums und einer Taschenlampe in das Innere des Vaginalkanals geschaut werden konnte, um ja ein Gefühl auch dafür zu bekommen, wie das eigene Geschlecht überhaupt aufgebaut ist. Und genau, dient halt auch zur Sichtbarmachung von im Inneren verborgenen Prozessen wie Erregung, Ejakulation und dergleichen, was genau einfach so auch in der Medizin oder im Sexualkundeunterricht ja auch nicht so eine tragende Rolle bisher gespielt hatte. Für eine heterosexuell erlebte Sexualität stand zusätzlich Empfängnisverhütung und das Recht auf Abtreibung im Fokus der feministischen Debatte. Neben der Aneignung des eigenen Körpers durch Wissen war auch die Suche nach der sexuellen Selbstbestimmung und Selbstrepräsentation ein weiterer Ankerpunkt für die feministische Auseinandersetzung um Sexualität. In der Analyse der pornografischen Darstellung von Frauenkörpern wurde eine Fixierung auf die Rolle als devotes, passives Sexualobjekt ausgemacht. Pornografie wurde von den Feministinnen der antipornografischen Strömung als Gewalt gegen Frauen definiert und deshalb abgelehnt. Das findet man heutzutage im deutschen Kontext auch noch in feministischen Strömungen, zum Beispiel die Porno-Kampagne der Emma, wenn euch die Debatte weiter interessiert. Also das fing in den 80ern an und geht quasi kontinuierlich immer noch auch heute weiter. Darüber hinaus wurde in den 80er Jahren Sex mit Penetration durch den Penis als Inbegriff eines phallischen Symbols kritisch diskutiert und es gab auch eine ablehnende Haltung gegenüber sexuellen Praktiken, in denen Spiele von Dominanz und Unterwerfung Teil der sexuellen Handlung sind. Also zum Beispiel BDSM wurde auch sehr stark abgelehnt in dieser Zeit. Genau. Das so ein bisschen als Einstieg, in welchen Zeiten wir uns befinden. Und wir sind jetzt in den USA, wo der erste feministische Sexshop eröffnet. Und zwar 1977 in Berkeley, San Francisco und der heißt Good Vibrations und wurde gegründet von Joanie Blank. Und sie hatte eine privilegierte Position. Sie war eine weiße Cis-Frau, akademischer Background. Sie hatte auch genug Geld aus anderer Quelle. Wo sagt man nicht, ich vermute mal vielleicht ein Erbe oder sowas. Das heißt, sie konnte sich auch ein bisschen ausprobieren und hatte quasi ja Freiräume, die anderen Menschen vielleicht nicht so zur Verfügung stehen. Und sie hat diesen Sexshop eröffnet Und das Konzept sah wie folgt aus. Es gab alle Produkte zum Testen. Das heißt, alle Produkte, hauptsächlich Vibratoren. Ich weiß nicht, ob ihr diese großen weißen Hitachi Magic Wands kennt aus den USA. Das ist so ein Klassiker der Sextoys. Die wurden da auf jeden Fall viel verkauft, weil die ursprünglich als Massagestäbe auch konzipiert wurden. Und genau, die waren einfach in so einer Mehrfachsteckdose verkabelt. Man konnte die quasi in die Hand nehmen, gucken, wie es vibriert. Man konnte die auch mit in die Umkleide nehmen und über der Kleidung ausprobieren im Intimbereich. Also quasi gucken, wie sich da die Vibration anfühlt. Dann gab es in dem Laden eine Wohnzimmeratmosphäre, was dadurch hergestellt wurde, dass sie Teppiche zum Beispiel auf den Boden gelegt hat und einfach so alte Flohmarktmöbel reingestellt hat in den Laden. Also es sah eigentlich aus wie so ein Wohnzimmer. Es gab nur ausgewählte Produkte. Also da wurde genau geguckt, dass die auch alle body safe sind und genau gut für den Körper verträglich sind. Und es gab damals zu der Zeit auch noch gar nicht so viele Produkte, die da hätten reingepasst in diesen Laden. Auch besonders ist, dass sie damit auch ein politisches Konzept verfolgt hat. Der Laden war nämlich antikapitalistisch. Das heißt, er war komplett transparent und es wurde versucht, auch ihn hierarchiefrei zu machen. Es stand einfach auf dem Tresen neben der Kasse immer der aktuelle Ordner mit allen Abrechnungen. Das heißt, man hätte da als Kundin jederzeit reingehen können und gucken können, ah, was wurde denn letzten Monat für einen Gewinn hier gemacht, wie viel hat Person XY verdient und wie viel war die Stromrechnung. Also das war alles sehr transparent und sehr offen zugänglich. Genau, und was sie auch gemacht hat, ein großer Fokus war die Beratung, also das genau einfach sehr ein großer Fokus auf die Beratung gelegt wurde. Und weil sie halt das Geld auch nicht brauchte, hatte der Laden auch kein Pi mehr kommerzielles Interesse. Das zeigte sich dann auch darin, dass sie auch oft angesprochen wurde von Frauen aus ganz Amerika, ob die das Konzept übernehmen können. Und sie war da sehr begeistert von und hat quasi einen Ordner erarbeitet, wo alle Informationen, alle Zuliefereradressen, alles, was quasi wichtig ist für das Eröffnen eines feministischen Sexshops, so zusammengestellt war. Und das konnten dann Leute gegen eine einmalige Bearbeitungsgebühr, ich glaube von $500, einfach kaufen und auch Praktikas machen bei ihr in dem Laden. Und sie hat quasi alles so gezeigt, was dann dazu führte, dass es in Amerika, Nordamerika, sehr viele feministische Sexshops in den 80er, 90er Jahren eröffneten, die alle quasi auf ein Praktikum oder halt diesen Ordner von Good Vibrations zurückgehen. In Deutschland zu der Zeit sah es etwas anders aus, und zwar eher so. Es entstanden nämlich durch die Liberalisierung des Sexualstrafrechts ab 1975 die klassischen Bahnhof-Sexshops. Dort stand primär der Verkauf und das Zeigen von pornografischen Inhalten im Vordergrund, weil es ab jetzt nicht mehr strafbar war. Also viele Sexkinos, viele Magazine. Auch Beate Uhse mischte hier kräftig mit und begann auch Filme zu produzieren extra dafür. Es gab hier sehr viel Geld auch zu machen in dem Bereich. Also ich weiß nicht, auf der Reeperbahn, als da in Mitte der 70er dann die Peep-Shows aufgemacht haben, also wo man quasi Geld einwarf und dann im Inneren dieser Kabinen sich eine Person auszog, es wurden immer 5 Mark, also ein Heiermann, eingeworfen. Und die Betreiber dieser Lokalitäten berichten, dass sie allabendlich mit Schubkarren diese 5-Euro-Stücke zur Bank, 5-D-Mark-Stücke zur Bank fahren mussten und es lange Schlangen auch gab. Also das war eine wahre Geldmaschine. Genau, diese Bahnhofs-Sexshops sahen meist wie folgt aus. Unten war ein Kiosk mit Verkaufsraum und hinten oder im unteren Bereich, im Keller, gab es dann Porno-Kinos, Porno-Streamings, genau. Und in diesem Sexshop gilt das patriarchal geprägte Bild des sexuell immer bereiten Mannes, der unwilligen Frau, im Gegensatz zu der allseits verfügbaren Hure. Also da haben wir dieses Doppelbild, der Frauen, ja, wird da auch reproduziert. Frauen wollen Erotik und Männer wollen im Gegensatz schnelle Triebabfuhr. Und daher gab es vor allen Dingen Produkte, die auf das Masturbieren der Männer abzielte. Hauptsächlich angesprochen in diesen Läden sollten also weiße Männer werden, plus eventuell noch ein bisschen was für die heterosexuelle Partnerin. Dazu kam dann noch ein Mix aus Exotisierung und rassistischer Darstellung von nicht-weißen Personen. Und auch die Produktverpackungen spiegeln das wieder, indem sie halt nackte, normierte Körper und Genitalien zeigen, oft im gar keinen Zusammenhang mit dem eigentlichen Produkt. Und der Fokus liegt hier auf Massenabsatz und Verkaufszahlen, also nicht auf Beratung und dergleichen. Vielleicht noch ein paar Zahlen zu Beate Use. Ihr seht hier, sie hat auch einen kleinen Imagewechsel durchgemacht. genau, weil halt einfach ja der Umsatz etwas schwächelte und jetzt versucht wurde, so ein bisschen wegzukommen hier von solchen Bildern hin zu so ein bisschen neutraleren, auch mit dem Herz, schön romantisch. Genau, also Beate Uses Umsatz als Beispiel für einen großen Player aus der Branche. Im Jahr 61 hat sie 7,3 Millionen Euro Umsatz gemacht, im Jahr 1970 schon 32,7 Millionen. 2007 war dann das beste Jahr mit 271 Millionen Euro Umsatz und 2017 kam es dann zur Insolvenz, also auch quasi diese Neuerung hier hat nicht geholfen, diesen Imagewandel, den es auch gibt heutzutage im Sexbetrieb, aufzufangen. Genau, eben hatte ich euch ja was erzählt zur zweiten Welle Feminismus und unter anderem da zum Beispiel der Ablehnung von BDSM. In den 90er Jahren führte dann genau diese Auseinandersetzung in den USA zur Entstehung der dritten Welle Feminismus. Und das ist nun sexpositiv, das heißt, es gibt eine Abkehr, wo Sexualität als problematisch gesehen wird, hin zu einer sexpositiven Sicht, also genau, das andere abgelehnt wird. Das führte dann zum Beispiel auch zur Unterstützung von SexarbeiterInnen, der Akzeptanz von BDSM, Abkehr auch von binären Geschlechtermodellen, also dass es halt nicht mehr nur Mann und Frau gibt in der Analyse und in der Praxis, hin auch zu queeren Identitäten, was da als Begriffe dann dazu kommen. Das Ganze wird dann noch quasi theoretisch unterfüttert von intersektionalen Ansätzen und die halt aufzeigen, wie der Feminismus aktuell quasi noch inklusiver werden sollte. In Deutschland hat man quasi von diesen Frauen oder von diesen feministischen Sexshops nicht so viel mitbekommen. Das Einzige, was es hier gab in den 90ern oder 2000ern, waren die sogenannten Frauensexshops. Ich habe hier auch mal ein Bild von einem aus Hamburg, der aber nicht mehr offen ist, der auch geschlossen hat seit, ich glaube, 2-3 Jahren, die kleine Freiheit. Das sind Sexshops, die meist nicht mit Feminismus werben. Also das Wort Feminismus wird eher vermieden bei denen so im Sprachgebrauch. Es wurde aber schon auch erkannt, dass diese Bahnhof-Sexshop-Ästhetik nicht so ansprechend ist und halt Wert auf ein anderes Ambiente gelegt. Meist sind hier Cis-Männer nicht erwünscht oder dürfen dann nur auf dem Sofa sitzen im Inneren. Es werden auch in diesen Läden meist nur bestimmte Spielarten von Sexualität dargestellt, also plüschig, federn, romantisch, sinnlich, quasi weiblich. Also das quasi das, was man so Cis-Frauen unterstellt an Sexualität, das findet sich da dann quasi als Produkte wieder. Und es ist auch eher so ein hochpreisigeres Luxussegment an Toys und Produkten, die hier verkauft werden. Das änderte sich dann vor knapp 20 Jahren in Berlin mit der Eröffnung von Sexklusivitäten von Laura Mehret. Da ist auch das Konzept wieder ein ganz anderes. Und zwar findet der Salon bei ihr im Wohnzimmer statt. Also es ist ein Privathaus, wo man unten klingelt und dann geht man so ein normales Treppenhaus hoch, ist in der Privatwohnung und ein Raum dieser Wohnung ist halt der Salon, wo ihr seht, dass einfach die Wände voll sind mit Filmen, Büchern, Dildos, Vibratoren. Und dort veranstaltet sie dann jeden Freitag öffentlich Seminare, Workshops, Lesungen, Filme, also alles, was mit dem Bereich Porno, Feminismus, Körperlust, Sexualität zu tun hat. Und ihr Ziel ist es, ins Gespräch zu kommen. Das heißt, es gibt keine anonyme Kaufhausatmosphäre und die Produkte sind auch alle größtenteils ohne Verpackung, auch hinter Glas und auch ohne Preis ausgeschildert. Also das heißt, man muss quasi immer in Kontakt kommen, ins Gespräch, wenn man irgendwie was zu den Produkten wissen will oder kaufen will. Also das ist ganz wichtig, dass halt um Kommunikation geht. Welchen Laden es auch noch gibt, in Berlin ist dann seit 2011 Other Nature. Der Fokus hier liegt eher auf veganen Produkten und ist auch queer-feministisch ausgerichtet. Hier ist noch ein Überblick über Sexshops weltweit. Also ihr seht schon, so ein Fokus liegt hier eindeutig auf Nordamerika. Aber so feministische Sexshops gibt es jetzt schon mittlerweile auch weltweit an vereinzelten Punkten. Genau, noch ein paar Eckpfeiler. Was macht ein Sexshop jetzt feministisch? Und zwar, dass all gender welcome sind, also dass es keinen Männertag oder Frauentag oder so gibt, sondern dass quasi alle geschlechtlichen Identitäten willkommen sind. Und dass auch die Produkte nicht gegendert werden. Also dass man nicht sagt, hier ist die Männerecke, da ist die Frauenecke, sondern zum Beispiel, hier gibt's was für Penisse und hier gibt's was sich gut in Vaginas einführen lässt oder auch Vulvas auflegen lässt. Einfach weil es ja auch Männer mit Vulven gibt oder Frauen mit Penissen und das dann einfach nicht sehr inklusiv wäre, dann eine Männer- oder eine Frauenecke zu machen, wo dann nur einseitig die entsprechenden Produkte zu finden wären. Dann weiter in feministischen Sexshops wichtig, dass es alle Produkte auch zum Testen gibt, zum in die Hand nehmen, zum Gucken, dass man halt auch eine Art von Beziehung aufbauen kann zu dem Objekt und gucken kann, passt mir das von der Härte, von der Form, von der Haptik, ist das was ich mir vorstellen kann, damit intim zu werden. Was bei uns im Laden zumindest auch so ist und was ich bisher auch in den meisten feministischen Sexshops, die ich gesehen habe, auch so wiedergefunden habe, ist, dass es keine explizite Darstellung von Sexualität in den Läden gibt. Also nicht wie bei den Bahnhof Sexshops, wo es so Poster gibt und Plakate von irgendwelchen Pornoszenen, wo nackte Körper auch beim Sexualakt oder Praktiken irgendwie zu sehen sind, ist das was es in feministischen Sexshops eher nicht gibt. Einfach damit quasi das Bild, was man selber von Sexualität hat, auch das Bild ist, mit dem man im Laden gut rumkommt. Also dass man quasi auch nicht überfordert ist von bestimmten Bildern oder wirklich nur das im Kopf hat auch zu den Produkten, was man selber schon als Bild im Kopf hat. Also wenn ich zum Beispiel mir die Peitschen angucke, dann habe ich die Bilder im Kopf, die ich quasi privat mit Peitschen assoziiere. Aber wenn da jetzt noch ein Bild drüber hängt, wo gerade jemand kniet und ausgepeitscht wird, dann ist das quasi die Vorstellung, die jemand anders hat davon, wie so Peitschen verwendet werden oder was damit passiert. Und genau das ist uns halt wichtig, dass nur das eigene Bild, was man eh schon mitbringt, sich im Laden auch wiederfindet. Was haben wir noch? Genau, alle Produkte sind body safe. Ich habe hier mal was mitgebracht. Ich weiß nicht, es können wahrscheinlich die ersten Reihen erkennen. Das hier ist unser Glas der Schande. Und zwar sind hier gesammelte Sextoys drin. Namenhaften online versenden. Ich werde jetzt nicht sagen, wer. Die einfach nicht bodysafe sind. Also bodysafe Materialien sind zum Beispiel Glas, Edelstahl, Silikon. Das sind so die handelsüblichsten. Und was hier halt drin ist, das ist zum Beispiel TPE, Gummi, Jelly, Rubber. Also alles Materialien aus so Plastikverbindungen, die unstabil sind. Das heißt, zum einen, die dünsten Weichmacher aus. Und zum anderen sind die porös. Das heißt, ich kann die nicht richtig reinigen. Also im Zweifelsfall, wenn ihr solche Toys zu Hause habt, vielleicht lieber mit Toy-Cover oder Kondom verwenden. Genau. Sie sind halt sehr billig in der Herstellung, deshalb so beliebt. genau. Was noch ein Faktor ist bei feministischen Sexshops, ist, dass sie ausgehend jetzt von der dritten Welle des Feminismus ausgesprochen kink-friendly sind, also dass auch Produkte im BDSM-Bereich dort sich auch wiederfinden im Sortiment. Und da halt alle Produkte, die konsensual angewendet werden können. Das ist ganz wichtig. Weiterhin im feministischen Sexshop gibt es auch Produkte, die mit Sexualität nichts zu tun haben, sondern nämlich Produkte zum Beispiel zur Gender Expression, also Produkte speziell für die Bedürfnisse von Transmenschen, zum Beispiel Packer oder Binder oder Brüste. Genau, dass man sowas auch mit anbietet und da auch einen Raum für schafft, dass solche Produkte auch Präsentationsfläche haben und einen Ort, wo man sich die mal angucken kann. Achso, da bin ich, genau. Dann, was feministische Sexshops natürlich auch machen, ist Lobbyarbeit so ein bisschen. Also, dass quasi sie sich auch in aktuelle Debatten, sei es zum Beispiel um Abtreibung, auch mit einmischen und da auch Stellung beziehen. Sex Education ist natürlich auch ein Bereich, der in feministischen Sexshops stattfindet. Also sei es in der Beratung im Laden oder halt mittlerweile über Social Media Kanäle, dass man halt guckt, was sind so Fragestellungen, die die Leute haben, rausfinden, was so deren Bedürfnisse sind und dann gucken, was für Produkte oder auch für Tipps halt denen helfen könnten, die zu unterstützen. Und das genau, halt wie gesagt, dann auch über Workshops, Vorträge, Service-Posts bei Social Media, genau. Das Queering von Produkten finde ich auch ganz spannend, dass man quasi diesen Markt, den es ja mittlerweile gibt für Sextoys, auch ein bisschen klopft, wie man Produkte auch anders verwenden kann. Also das, ja. Die Sextoys, die wir hier auf dem Markt haben, natürlich auch größtenteils von weißen, cis-heterosexuellen Männern entwickelt werden und einfach häufig zum Beispiel gar nicht anatomisch nicht passen oder viel zu stark sind und ja gar nicht für das eigentlich designt sind, was sie können sollten und dass man da so ein bisschen guckt, wie man Toys auch umwandeln kann, vielleicht für eine andere Funktion. Was auch wichtig ist, ist dieser Zusammenhalt auch zwischen feministischen Sexshops und der feministischen Community. Und genau, also dass wir zum Beispiel bei uns im Laden auch so Soli-Produkte verkaufen, wo halt dann direkt das Geld an Aktivistinnen gehen kann oder dass wir auch viele Produkte von queer-feministischen KünstlerInnen verkaufen, die damit quasi auch einen Teil ihres Einkommens dann generieren können. Könnt ihr noch? Ist ganz schön warm, ne? Ja, jetzt kommen wir zu den Sachzwängen im Kapitalismus. Das ist immer das unschönste Kapitel an diesem Vortrag. Genau, auch feministische Sexshops sind natürlich als Laden, der Kapital generieren muss, auch den Sachzwängen der kapitalen Logik unterworfen. Und sie müssen profitorientiert arbeiten. Das heißt, wir müssen auch Gewinn machen, um den Laden am Laufen zu halten. Wenn wir Verlust machen, müssten wir schließen. Genau, unser Ziel ist aber jetzt nicht, dass wir uns persönlich an diesem Laden bereichern und irgendwann mit dicken SUVs hier durch die Gegend brettern, sondern natürlich, dass wir unseren Lebensunterhalt davon bestreiten wollen, aber das, was quasi als Mehrwert generiert wird durch das Projekt, wieder ins Projekt stecken. Also sei es, dass wir jetzt, wie wir es schon geschafft haben, größere Räume finden können oder den Online-Shop weiter ausbauen, dass wir mehr Sachspenden machen können an zum Beispiel Projekte wie das Trans Health Kit, wo für Transjugendliche Produkte zur Verfügung gestellt werden, also dass man quasi diesen Mehrwert auch nutzt, den so ein Projekt generieren kann um einfach die Idee auch weiter zu verteilen, andere Sachen machen zu können. Negativ daran ist natürlich an dieser Profitorientierung, dass das wahrscheinlich auch mit ein bisschen unsere Produktauswahl beeinflusst. Also dass man, wenn man sich überlegt, ach, Produkt XY finde ich eigentlich total blöd oder langweilig, aber es verkauft sich halt wie geschnitten Brot, dann nimmt man das vielleicht eher nochmal ins Sortiment. Auch die Preispolitik sind wir natürlich auch abhängig vom Markt. Also wir können Sachen nicht unter Wert verkaufen oder müssen halt eine bestimmte Preisspanne draufschlagen, damit quasi unsere Kalkulation aufgeht. Ein weiterer Punkt, den feministische Sexshops auch im Kapitalismus unterworfen sind, ist natürlich auch die Konkurrenz. Das heißt, wir stehen auch mit anderen Geschäften natürlich auch in Konkurrenz. Positiv daran wäre, dass man natürlich auch in Austausch kommt und Anregungen auch bekommt von anderen Sexshops, sich vernetzen, verbinden kann, vielleicht auch zusammen Bestellungen machen kann und so auch ressourcenschonender arbeiten kann. Genau, man ist aber trotzdem irgendwie immer in der Situation natürlich, dass man in Konkurrenz ist zueinander. Eine weitere Gefahr im Kapitalismus ist natürlich die Aneignung, also so ein bisschen die Frage, da wir ja davon ausgehen, dass unser feministisches Konzept das einzig Gute ist, wie man irgendwie einen vernünftigen Sexshop aufbaut, liegt es natürlich nahe, dass der Kapitalismus, der ja immer danach strebt, quasi sich die Kritik zu vereinnahmen, auch auf den Trichter kommt und dann irgendwann zum Beispiel so ein großer Online-Versandhändler auch auf die Idee kommt, ach komm, wir machen jetzt mal so ein paar Flagship-Stores, die wir auch genderneutral aufziehen, wo wir Tester haben, wo wir Beratung anbieten und quasi die ganzen Eckpfeiler, die in der Tradition der feministischen Sexshops stehen, auch inkorporiert, aber halt ganz viel Kapital im Rücken hat und es einfach dann schafft, pro Stadt 5 Läden zu eröffnen. Das ist so ein bisschen die Frage, ja, ob man sich damit nicht selbst irgendwann dann arbeitslos macht, wenn die Idee einfach zu gut ist. Lohnarbeit und Kapitalismus ist auch ein sehr von Spannung gezeichnetes Feld. Ist natürlich cool, im eigenen Laden zu stehen, seine eigene Chefin zu sein, zusammen mit anderen im Kollektiv Entscheidungen zusammenzutreffen im Konsensprinzip und ja, einfach das ein gutes Gefühl auch gibt, diesen Laden morgens aufzuschließen. Aber natürlich ist es als Selbstständige auch immer schwierig, diesen Spagat, dass man halt auch so abhängig ist von dem Laden. Ne? Also wenn irgendwie wir alle drei gleichzeitig krank werden oder jetzt mit dem Corona-Ausbruch war es natürlich auch für uns eine schwierige Zeit am Anfang mit der Ladenschließung. Ja, auf sowas ist man einfach dann auch so ein bisschen auf sich allein gestellt, wenn man selbstständig ist. Das Schöne ist, dass wir uns in Hamburg zumindest ganz viel austauschen mit anderen Kollektiven und so einen Kollektivstammtisch haben und da im Gespräch auch sind, wie die sich organisieren, wie die ihre Altersvorsorge planen. Einfach so, praktische Dinge. Gut. Ihr habt es geschafft. Wir können, wenn ihr wollt, zur Diskussion über. Oder habt ihr noch Fragen erstmal? Ja, willst du nach vorne oder willst du da? Ja. CIS. Also CIS ist, wenn das biologische Geschlecht, also quasi die Genitalien mit dem gesellschaftlichen Geschlecht übereinstimmen. Also wenn ich quasi mit einer Vulva und Vagina geboren werde und ich als Frau oder Mädchen erzogen werde, dann bin ich eine Cis-Frau. Und wenn ich damit keine Probleme habe. Also wenn ich mich damit auch identifizieren kann. Genau. Das ist halt so entstanden, das Wort, um das überhaupt sichtbar zu machen, dass das kein Naturzustand ist, sondern auch natürlich was Konstruiertes ist. Ähnlich, dass das einfach sichtbar wird, dass genau das damit gemeint ist. Noch was? Verständnisfragen? Irgendwas? Nee? Gut. Ja, ich dachte mir für den Diskussionsteil, wir könnten zusammen ein paar Situationen diskutieren, wie sie so auch wirklich im Real Life bei uns auf den Plenardiskussionen im Sexshop auch wirklich stattfinden, womit wir sehr viel Zeit verbringen, weil es nämlich ganz schön komplex ist in diesen Widersprüchen des Kapitalismus und auch in den Widersprüchen von feministischen Ansprüchen gerecht zu werden und da sich so zu navigieren mit so einem Projekt. Und das wäre als erstes Beispiel, ich stelle das kurz vor und dann dürft ihr darüber diskutieren, wie ihr entscheiden würdet. Also das hier ist ein sogenanntes Verzögerungsspray. Ich weiß nicht, ob ihr diese Hustenbonbons kennt, diese roten, die nicht ein bisschen komisch schmecken, die den Mund so taub machen. Ja, genau, das ist der gleiche Wirkstoff. Und damit wird unter anderem der Penis betäubt und desensibilisiert und damit verhindert, dass er vorzeitig zum Orgasmus kommt. Und jetzt die Frage, ist so ein Produkt cool, weil es Betroffenen hilft, oder ist es blöd, weil es den Druck erhöht, dass man einfach immer länger und immer mehr Sex haben muss und quasi es nur auf die Länge, diesmal vom Sex, also auf diese Länge ankommt und genau, einfach eingreift in so einen natürlichen Vorgang wie die Erektion. Ist das jetzt ein cooles Produkt? Soll man das in einem feministischen Sexshop verkaufen? Ja oder nein? Ja, da hinten.
Ja, das finde ich eigentlich wichtig, dass dann dem eigentlich so eine Diskussion vorhergeht. Also dass vorher die Person quasi darüber reflektiert hat, was da los ist, wenn sie sich informiert hat und gegebenenfalls, keine Ahnung, eine Sexualtherapie oder irgendwas macht. Also von dem her ist es ja ziemlich cool. Also schwierig, weil wie stellst du das sicher, dass das dass die Person sich wirklich informiert hat und nicht einfach nur aus so einem Druckgedanken heraus das jetzt taugt. Ich habe keine Antwort dazu.
Ja. Erwarte auch keine. Es ist ein...
Informieren vielleicht dazu.
Ja.
Was ist möglich?
Ja.
Dabei ist es vielleicht auch spannend, irgendwie zu sehen, muss immer, also erstens mal muss man zusammenkommen, also warum ist es denn schlimm, wenn der Mann zum Beispiel früher kommt und die Frau aber noch nicht gekommen ist, also gibt es immer nur die Penetration des Penis in der Vagina, also so, also oder könnte vielleicht ein Mann, der zu früh kommt, nicht andere Wege finden, sozusagen, also das diesen Mangel, den man ihm ja vorwirft, auszugleichen, indem man eine Frau deckt oder Spielverschluss oder wie auch immer. Also ist es denn schlimm, dass der Mann früher kommt? Also warum gibt es überhaupt ein Verzögerungsspray? Das heißt ja schon, dass eben, genau, dass sie irgendeinem Mangel sozusagen irgendwie vorhergeht, was ja vielleicht gar nicht so sein muss. Ja.
Ich fände, glaube ich, bei dem Produkt, das ist voll spannend, was du von erzählt hast mit dem Queeren von Produkten. Also dass vielleicht, wenn das, also ich glaube, ich würde entscheiden, das anbieten im Laden, aber ich würde es auf jeden Fall irgendwie in der Präsentationsweise queeren, also zeigen, dass es eben nicht nur für Männer gedacht ist, sondern für Menschen mit Penis und vielleicht auch so einen Kontext herstellen, der irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht aber auch mit dem Bild arbeitet, dass Männlichkeit, ne, bestimmte Bilder zu Männlichkeit gebannt werden, von Stärke und Kraft und Durchhaltevermögen, die vielleicht gar nicht nötig sind, aber gleichzeitig eben auch davon weggehen, dass es nur weil es ein Produkt von Penis ist, ja nicht automatisch ein Produkt für einen Mann sein muss. Und also das finde ich bei dem Produkt voll spannend, dass da die Spanne zwischen Queeren und Männlichkeitsbilder reproduzieren ja so voll groß ist.
Ja. Ist halt auch die Frage, ne, ob man das nicht auch auf eine Klitoris oder ein Klittdick oder genau auch woanders drauf sprühen könnte.
Angeboten wird, von einer anderen Perspektive angucken, und zwar bietet ihr zum Beispiel auch Viagra an oder sowas, weil es gibt ja, in dem Fall ist es ja wirklich ein chemischer Eingriff in Sexualität und in den meisten anderen Produkten, die anbietet, sind es ja eher mechanische Produkte. Das, ich glaube, ich würde es nicht anbieten, weil ich nicht finde, dass es irgendwie. Ich finde, es passt irgendwie nicht.
Also ich finde es auch ein bisschen suspekt. Irgendwie ist es so ein bisschen wie, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen kaputten Fuß und will joggen gehen, dann werfe ich eine Schmerztablette ein und gehe dann. Also das, was ist irgendwie dann, also auch, was ist da schlimm daran sozusagen, was soll verhindert werden, so wirklich? Und dann auch, ja, also es wirkt so, ich kenne mich da jetzt ein bisschen weiter, dass die Palette an Problemen, aber es wirkt jetzt eher so, dass viel aus diesem Druck heraus entsteht, der ja eigentlich nur sozial da ist oder der eigentlich vielleicht gar nicht schlimm ist, wenn man empfindet dann einfach. Ja.
Ja, ich finde es ganz schwierig, da wirklich auch eine Entscheidung zu treffen, weil das, also ich habe keinen Penis, ich habe die Erfahrung nicht gemacht und da, ich finde es auch so borderline eine Vormundung zu sagen, so und so hast du jetzt zumindest einen Sex zu haben, weil man weiß ja auch nicht, wie die Person das dann integriert, ne? Und es kann ja auch sein, also ich kenne das aus persönlicher Erfahrung, ich war mal mit jemandem zusammen, da hast du nur den Penis angefasst und da ist ejakuliert worden. Und es ist auch einfach kein schönes Erlebnis und es nimmt auch der Person einfach die Erfahrung an sich eigentlich weg, ne? von diesem physischen Kontakt. Und ob das dann Penetration oder irgendwie ein Runterholen ist total egal. Und ich glaube halt auch, ne, dass es da viel eher darum geht, in Dialog zu gehen und zu schauen, was sind die Bedürfnisse von Einzelpersonen und dann zu schauen, okay, es kann ja auch sein, dass jemand, solange er eine Therapie macht oder sich irgendwie anders damit beschäftigt, das eben benutzt als Art Brücke, um einfach auch schon mal sich selbst mit seinem Leistungsdruck und mit der Haltung zum Sex zu entspannen dann ein bisschen. Ne? Und nicht zu sagen so, hey, hier, wir haben Quick Fix, da hast du deine Pille, jetzt ist alles gut, ne? Sondern einfach zu sagen, okay, kriegst ein Hilfsmittel und es aber halt eben reflektiert auch dann anzubieten. Also ich wäre da irgendwie grundsätzlich nicht dagegen. Ich denke halt auch vor allem im Kontext, wo man Beratung bekommen kann, ist es eigentlich voll gut, dass man dann da über so ein Produkt auch mit diesen Leuten, die betroffen sind, in ein Gespräch kommen kann. Weil wenn es das Produkt nicht gibt, dann gibt es ja auch ein Gespräch irgendwie.
Noch mehr Beiträge dazu? Genau, also so oder so ähnlich laufen unsere Diskussionen auch ab. ist einfach sehr schwierig bei vielen Produkten. Also ähnliche Produkt, naja, nicht Art, aber auch ein Spray, zum Beispiel Betäubungssprays, insbesondere für Analverkehr zum Beispiel, produziert, hatten wir auch ähnlich hitzige Diskussionen dazu. Bei denen haben wir uns jetzt aber zum Beispiel dann im Endeffekt dazu entschieden, die nicht zu verkaufen. Einfach, weil uns quasi da auch dann die Möglichkeit fehlt, wirklich in eine intensive Beratung reinzugehen mit den Personen, das sicherzustellen, dass diese Sprays dann wirklich konsensual auch benutzt werden und nicht dazu, dass quasi Schmerz weggemacht wird, wo man eigentlich sonst Stopp sagen würde, dass ein Schmerz da ist, den ich nicht möchte. Genau, also das. Genau, da ist dieser Beratungspunkt einfach so wichtig und das können wir bei uns im Shop gerade so nicht leisten, dass man wirklich dann das sicherstellt, dass das auch so mit der Beratung quasi abgegeben wird, dann das Produkt. Gut, wollt ihr noch einen weiteren Fall aus der Praxis? Wir haben vor einiger Zeit eine Anfrage bekommen per Mail von einem großen Modelabel, ob sie unser Schaufenster als Hintergrund nehmen können für ein Fotoshooting. Es würde auch richtig viel Geld dafür geben. Also ungefähr so für unsere Verhältnisse damals war das so 2 Tage quasi den Laden aufhaben innerhalb von 3 Stunden. Genau, dann, wenn man sich aber dann die Website anguckt von dem Modelabel, sind da nur weiße, junge, dünne und dem Schönheitsideal entsprechende Menschen, die da präsentiert sind. Ja, macht man das nicht?
Also ich würde halt einfach ganz klar in die Diskussion gehen mit der Person, die das angefragt hat. Und es ist traurig aber war, dass manche Leute gar nicht so das Bewusstsein darin haben, dass der Land überhaupt so aufgesetzt ist, dass es alles nur junge Hübsche und so weiter. Und wenn, also ich aus meiner Position, wenn dann da nicht irgendwie zu verhandeln ist, dann würde ich sagen, üben.
Noch mehr Ideen? Ich kann ja auflösen, sonst wir haben es nicht gemacht. Und wir haben ähnlich, wie du das vorgeschlagen hast, das auch der die Person, die die Anfrage gestellt hat, zurückgespiegelt quasi, was wir kritisch sehen. Und es gab aber keine Antwort darauf. gut. Sonst hätten wir vielleicht noch irgendwie, dass sie für diese eine Fotostrecke das vielleicht anders machen. Wir hätten uns sehr über das Geld gefreut. genau, ein großes Problem, was wir eigentlich kontinuierlich haben, ist, dass die Lieferanten, auf die wir angewiesen sind, größtenteils auch blöde Produkte verkaufen. Also sei es, dass halt diese kritischen Inhaltsstoffe drinne sind in ganz vielen Produkten. Also man sich wirklich immer durchklicken muss durchs Kleingedruckte, aus was für Material ist denn jetzt der Dildo, den ich da bestellen will. Dann das Packaging halt unterirdisch ist von den meisten Produkten, also halt mit so normierten Körpern drauf, auch größtenteils nackt in sexuellen Positionen, die dann mit dem Produkt an sich irgendwie gar nichts zu tun haben. Mein Lieblingsbeispiel ist eine Beckenbodenkugel, wo auf der Packung eine nackte weiße Frau mit Riesenbrüsten auf dieser Kugel so reitet. Ja. Genau, ich weiß nicht, was man sich da denkt in diesen Produktdesignbüros, die sowas entwirft. Genau, also da ist auch ein bisschen die Frage, die wir uns immer stellen, die haben vielleicht 10% ganz okay Produkte oder gute Produkte, soll man die dann trotzdem da bestellen? Ist nicht so kontrovers, ne, wie das Spray. Ja, genau. Also wir gucken auch immer nach Alternativen. Das Problem ist, dass es dann, dass in dem Bereich Sextoys, insbesondere wenn es Sextoys sind, die Technik drinne haben, also Motoren, dass eigentlich fast alles made in China ist, was auf dem Markt ist. Also bei Dildos gibt's noch welche, zum Beispiel aus Holland, aus oder aus Spanien, die man quasi auch für einen ganz okayen Preis bekommen kann, weil die in großer Stückzahl hergestellt werden. Ja, aber gerade bei Toys mit Technik ist es wirklich sehr schwierig, da was zu finden. Es gibt eine Firma aus Bremen, die quasi hier in Deutschland produziert auch. Ja. Gut. Habt ihr noch Fragen so zum Abschluss? Nö? Okay. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Es war sehr heiß mit euch hier. Und wenn ihr mögt, habe ich da unten noch Leckmuscheln. Damit könnt ihr eure Zungenmuskulatur gut trainieren und Aufkleber für unseren Laden. Und dann auch nochmal ein Danke an alle ZuschauerInnen im Livestream und auch an meine Oma.